Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Fußball-Podcast mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Flo, wie geht's deinem Knöchel, nachdem du die im Ziel des Race Round Niederösterreich verstaucht hast?
Leider immer noch angeschwollen. Ich komme nur schlecht in meinen Fahrradschuh hinein. Dementsprechend wenig bin ich Radl gefahren.
Und wie geht's der Form? Schnallt der Zeiger der Waage schon nach oben?
Die Form habe ich hoffentlich gehalten. Aber was ich jedenfalls gehalten habe, ist mein Gewicht. Und das liegt sicher auch daran, dass ich, obwohl ich nicht mehr so viel trainiere, trotzdem weiterhin täglich meinen grünen Smoothie von Athletic Greens zu mir nehme. Der enthält nämlich 72 Spurenelemente und wieder Mineralien und Vitamine. Und er hilft mir auch, mein Gewicht zu halten, weil er mir gleich in der Früh so ein Sättigungsgefühl gibt. Und nicht nur ein Sättigungsgefühl, sondern auch tatsächlich sättigt und alle Nährstoffe drin hat, die ich brauche.
Ich glaube, wir alle, die dir zuhören, freuen uns für dich, dass trotz der Einschränkung jetzt du recht fit bleibst. Aber was bringt uns das, wenn du jetzt davon erzählst?
Das bringt ja nicht nur mir was, weil alle unsere Hörerinnen können es mir gleich tun und Athletic Greens online bestellen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder, wenn meine englische Aussprache hinkommt heute, www.athleticgreens.com, ein Wort, /Sitzfleisch. Wenn ihr diesen Link benutzt, bekommt ihr 5 praktische Travel Packs. Die waren jetzt auch bei mir. Ich war ein verlängertes Wochenende in Grado. Da habe ich nicht einen riesen Keramiktopf mitgenommen, sondern nur 2 Travel Packs. Die sind praktisch, weil es sind praktische Travel Bags. Da kommst du auch im Urlaub zu deiner täglichen Dosis. Und ein Jahresvorrat an Vitamin D ist auch dabei. www.athleticgreens.com/sitzfleisch.
Wir haben schon sehr, sehr oft über das Race Across America geredet. Und immer wenn ich erzähle oder Vorträge mache, dann werde ich gefragt, ob auch Frauen bei dem Rennen mitmachen. Es ist tatsächlich so, dass mehr männliche Teilnehmer sind als weibliche Fahrer, aber es ist überhaupt nicht so, dass da nur männliche Teilnehmer sind. Und von den weiblichen Teilnehmern haben wir eine aus Österreich, die großartig ist. Und ich kann nur sagen, es ist eine große Ehre, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Nämlich die Alexandra Meixner, die 2-mal das Race Across America gefinisht hat und sonst großartige Leistungen und vor allem eine sehr inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Hi, Alexandra.
Ja, grüß euch. Danke, dass ihr da sind.
Danke fürs Kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, uns persönlich zu sehen heute einmal.
Ja, unser Gespräch oder kleine Vorgeschichte, gell? Es ist ja schon der 2. Versuch.
Ja, das letzte Mal sind wir an einer kaputten Speicherkarte gescheitert und heute sind wir da in person im Studio. Wenn es schief geht, dann können wir immer noch im Rosi die Schuld geben. Diesmal war es kein selbes eigenes Versagen.
Und es war ganz lustig, wie wir dann nach der misslungenen Aufzeichnung noch konferiert haben und versucht haben, die defekte Speicherkarten zu retten, hat die Alexandra gleich gesagt, es ist wahrscheinlich eh gescheiter, weil es ist dann super, dann kommen wir mal nach Graz auf Besuch und dann haben wir Zeit, dass wir ein bisschen plaudern und dann auch was trinken gehen und insofern war es also vielleicht ganz gut.
Ich finde auch, das hat unbedingt sein müssen. Ich komme mir immer vor, wie wenn ich in den vollen Süden fahre, wenn ich da runterkomme und das taugt mir.
Und heute sind auch wirklich tropische Bedingungen. Es ist ja wirklich der Sommer endlich eingekehrt bei uns.
Aber dort, wo du herkommst, nämlich aus dem Waldviertel, ist der Sommer generell anders oder ist er noch nicht angekommen?
Du, tagsunter jetzt schon, aber zum Beispiel vorgestern in der Früh habe ich 2 Grad gehabt, also ich fahre in der Früh noch mit den Handschuhen.
Und ich denke mir schon wieder, jetzt haben wir die ersten Tage mit 30 Grad gehabt. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich halte es nicht aus. Ich freue mich schon wieder, wenn es endlich kühler wird. Und gleichzeitig ist das irgendwie auch gerade eine gute Brücke zum Race Across America. Das nämlich jetzt, wo wir aufzeichnen, ist es gerade angelaufen. Und wenn unsere Episode ausgestreut wird, werden die Teilnehmer dann schon langsam ins Ziel kommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Xandi, ich vermisse die 45 Grad in der Wüste momentan gerade nicht.
Naja, 45 auch nicht, aber ein bisschen wärmer als da jetzt bei uns ist, könnte schon sein, muss ich sagen. Vor allem, was ich wirklich vermisse, das sind die Sonnenaufgänge. Also in der Wüste, ich finde, ich habe nirgendwo so einen Sonnenaufgang gesehen wie nach Borrego Springs. Das ist wirklich ein Traum dort. Und das vermisse ich mehr als die Temperatur.
Du hast das angesprochen, also wenn wir aufnehmen, Lauf des Race Across America seit 24 Stunden. Die erste Nacht haben die meisten Teilnehmerinnen hinter sich. Und wenn wir ausstrahlen, werden sehr viele gerade ins Ziel fahren. Und das bringt mir einfach auf eine kleine Geschichte. Und zwar war ich mal beim Vortrag vom Sevi Zotter. Und der Typ, der den Sevi angekündigt hat, der hat einfach die allerbeste Überleitung erzählt, wie man sich als Normalsterblicher unter Anführungszeichen das Race Across America vorstellen kann. Und zwar hat er ins Publikum gefragt, was haben Sie vor 8 Tagen gemacht? Können Sie sich noch daran erinnern? Und dann hat er einfach so Statistiken aufgezeigt, in den letzten 8 Tagen haben Sie wahrscheinlich so und so viele Stunden geschlafen, so und so viele Stunden gearbeitet, so und so viel gegessen, so und so viel getrunken. Und unsere beiden Gesprächspartner jetzt haben in der Zeit ein Radrennen absolviert.
Aber gegessen und trunken haben wir wahrscheinlich mindestens gleich viel wie der Durchschnittsverbraucher.
Ich glaube mehr, aber richtig geschmeckt hat es mir kein einziges Mal, muss ich sagen. Mit den Schuhen stehe ich voll auf Kriegsfuß.
Ja, zu dem kommen wir später eh noch. Aber jetzt, was ich mir auch noch vorgenommen habe, einleitend zu sagen, dass der Flo ja ein großes Vorbild ist von mir, nämlich wenn es um die Rhetorik geht, weil du machst immer vorbildlich alles total korrekt, wenn es ums Gendern geht. Du sagst immer, wenn du unsere Hörer und Hörerinnen ansprichst, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir heute wieder mal einen weiblichen Besuch haben. Und was ich auch noch hervorheben möchte, mir fällt auf, die Elena Roch letzte Woche und du heute, ihr seid mit dem Radl herkommen.
Ah, Elena hier, super.
Und uns seid beide aus der gleichen Ecke.
Ja, und unsere männlichen Besucher kommen immer fein irgendwie motorisiert her oder mit den Öffis, aber nicht mit dem Radl. Also irgendwie, was läuft da?
Ja, weißt du, wir rollen ja aber zu. Weiß nicht, wo die anderen herkommen, aber...
Lang genug hat es gedauert und endlich können wir unsere Quote ein bisschen aufbessern und jetzt gleich 2 weibliche Gäste hintereinander. Und wir freuen uns sehr. Und dann würde ich sagen, wir steigen gleich mitten ein. Vielleicht erzählst du uns einmal, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist und wie das dazu gekommen ist, dass du dann 2017 beim RAM am Start gestanden bist. Vielleicht einfach ganz kurz, was waren so deine ersten sportlichen Gehversuche?
Flo, gleich einmal zu Anfang, ganz kurz gibt es bei mir eigentlich nicht. Du musst mich bremsen oder ich müsste mich bremsen, wenn ich zu sehr aushole. Ich muss ja sagen, ich bin ein total unsportlicher Mensch gewesen. Ich war im Turnunterricht eine von den 2 immer, die schlechtesten Noten gehabt hat. Und meine ersten Gehversuche sozusagen waren punkto Laufen. Bin eigentlich übers Laufen zum Sport gekommen. Und zwar aus einem Grund, weil ich eigentlich immer das Gefühl gehabt habe, ich bin viel zu dick und habe ständig Diäten gemacht. Und irgendwann wollte ich keine Diäten mehr machen und wollte das Essen genießen. Und dann habe ich mir einfach ausgerechnet, so eine reine Einnahmen-Ausgabenrechnung, wie viel muss ich laufen, damit ich das und das und das essen kann. Und so habe ich dann, wie gesagt, zum Laufen angefangen, bin irgendwann dann einmal, habe ich mich verrennt, also nie schnell, einfach immer nur zum Spaß und immer nur mit dem, so wie die Karotten vor einem Esel, so quasi, habe halt immer Schokolade vor einem Auge gehabt, von Inneren. Und dann habe ich halt irgendwann einmal beschlossen, oder ich renne ein Stückchen weiter, und dann habe ich mich aber verrennt und bin einen Halbmarathon gerannt, so quasi im Training. Und der Bekannte von mir hat gesagt, du, wenn du einen Halbmarathon rennen kannst, einfach so kannst du einen Marathon antrennen. Und ich habe dann gesagt, ja, nie im Leben, das geht doch nicht. Und 3 Tage später war ich in der Wachau der Marathon, und dann haben wir gedacht, na, dann versuche ich es halt. Und es ist eigentlich immer so gewesen, es ist dann auch gut gegangen, jetzt keine Spitzenzeit oder so, aber ich habe mir echt gedacht, man, das gibt es ja nicht, gell, so. Und eigentlich bin ich ständig dann so zum Sport gekommen. Dann habe ich irgendwann gehört, es gibt einen Ironman. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja übermenschlich. Wie kann man, ich meine, das Schwimmen, da habe ich mir gedacht, ja, so ein bisschen planschen, okay. Wurscht, wie schnell oder wurscht, allerdings, gell. Aber wie kann man nach 180 Kilometer Radl fahren, dann auch noch einen Marathon rennen? Unmöglich, gell. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, das mag ich auch gerne versuchen, ob ich das kann, gell. Und so sind dann meine Distanzen immer weiter und weiter und weiter waren. Und irgendwann bin ich halt beim Ultratriathlon gelandet, und über den Ultratriathlon bin ich dann zum Weitradlfahren gekommen.
Wo ja im Ultratriathlon, bevor wir dazu näher eingehen, ja schon das Weitradlfahren drinnen ist.
Eigentlich schon, ja.
Ist ja nur eine Teildisziplin davon.
Genau.
Aber ohne jetzt dein Alter zu verraten, wie lange ist das ungefähr her, dein erster Marathon?
Mein erster Marathon ist es, glaube ich, schon 18 Jahre oder so her. Aber zu den Weitradl, also ich habe dann lange Zeit nichts gemacht, also wirklich nur so zum Vergnügen gelaufen ein bisschen und dann immer ein bisschen Krall. Aber so wirklich angefangen zum Sporteln, zum ernsthaften Sporteln, habe ich vor 10 Jahren.
Und wie du dann zum Langstreckenradfahren gekommen bist, du hast jetzt nicht so einen Weg gehabt, so wie es halt auch zum Beispiel viele andere haben, dass man zuerst einmal einen Radlmarathon fährt oder so die Prävets über 2, 3, 4, 600 Kilometer oder 24 Stunden rennen, sondern dein erstes Radrennen war gleich ein richtiger Krocher, nämlich das Race Around Austria 2015. Mhm. Und das hast du mir schon vor längerer Zeit einmal erzählt, beziehungsweise das habe ich mir noch gemerkt, weil alles vergessen haben wir nicht von unserem missglückten Gespräch vor fast einem halben Jahr. Du hast da so eine lustige Geschichte erzählt, wie du zum Race Around Austria gekommen bist, und der hat sich bei mir so eingebrennt, und an den möchte ich dich bitte nochmal erinnern, dass du uns den nochmal erzählst.
Das war total witzig. Ich habe früher ziemlich lang gearbeitet, oft in der Nacht, und habe zwischen Ordination und meinem Wohnort 30 Kilometer, und das bin ich meistens mit dem Radl gefahren. Und bin einmal so um 10, 11 am Abend heimgefahren, und mir kommen da Radeln entgegen, hinter einer ein Auto mit riesengroßer Beleuchtung und Monstrara und bum bum und auch Musik und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was machen denn die Iren da? Und habe dann immer erfahren, dass es dieses Race Around Austria gibt, und habe mich halt damit einmal ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Und weil dann immer wieder ein paar Leute vorbeikommen sind eben, also in der, ich glaube auf die 30 Kilometer wie 2 oder 3 Radlfahrer eben da begegnen mit dem. Dann bin ich leider heimgekommen und habe dem Walter gesagt, du Walter, weißt du, ich habe der Radlfahrer begegnet mit einem Murz Rad rumherum, und dann sind wir eben draufgekommen, das ist bei uns vor der Haustür so quasi, das Race Around Austria. Und habe ich recht interessant gefunden, und dann habe ich eben mitgekriegt, dass im nächsten Jahr war das dann, dass ein Bekannter von uns, der Schrenk-Stefan, eben da im Team mitgefahren ist, und da habe ich mich so richtig damit auseinandergesetzt. Gell? Also da sind wir dann auch auf der Strecke gestanden und haben die Leute angefeiert, und habe ich recht lustig gefunden eben. Ja, und das war dann so ein bisschen ein Interesse, das erwacht ist.
Und im nächsten Jahr war es dann soweit?
Genau, ich meine, an und für sich komme ich ja vom Ultratriathlon. Ich meine, böse Leute und böse Zungen sagen immer, die Triathleten sind die, die nichts Gescheites kennen. Von überall nur ein bisschen was. Und wie gesagt, ich komme halt vom Ultratriathlon. Und in dem Jahr war dann eigentlich nichts. 2015 war kein Wettbewerb. Im 14er Jahr habe ich damals meinen ersten 10-fachen gemacht. Und eben im 15er Jahr war keine Veranstaltung, und ich habe mir dann gedacht, was tue ich? Und ich meine, ich glaube, eine Vize-Weltmeisterschaft habe ich dann, ja genau, da war dann eine Weltmeisterschaft, wo ich mitgemacht habe, und im Juli, und sonst war halt das ganze Jahr nichts. Und wie gesagt, ich habe den Stefan kennengelernt, und der hat dann gemeint, naja, er möchte das im 16er Jahr solo fahren, und für ihn wäre das ein total gutes Training, so für Organisation und so weiter, für solo fahren, wenn er mir das organisieren würde. Und ich meine, das war ein reiner Glücksfall für mich, gell? Wenn du denkst, ich habe wirklich nur mit dem Radl fahren müssen dann oder dürfen, und alles andere hat er für uns organisiert, also uns, sage ich jetzt, weil sonst organisiert man ja mein Mann alles. Aber auch er hat sich da mal zurücklehnen dürfen. Und wie gesagt, der Stefan hat einfach das ganze Equipment alles gehabt, zur Verfügung gestellt und so. Gell. Also war wirklich ein Glücksfall und war eine Wahnsinnserfahrung. Also ich war sowas von geflasht, von dem, weil dieses Teamgefühl, das da ist, ja, das hat man beim Ultratriathlon wieder anders. Ja, du hast mit Betreuer und anderen Athleten einen irrsinnig guten Kontakt, aber wirklich dieses Teamgefühl, das bei einem Weitradl vorne ist, das ist unbeschreiblich. Das kann man sonst nicht erleben, finde ich. Und deswegen war ich echt, echt happy, dass ich das eben machen habe dürfen. Und wie gesagt, das ist mir wirklich zugefallen. Ja, weil das Glück muss man mal haben. Andere organisieren da monatelang und müssen ausfindig machen, wie und wann und was. Gell. Und ich habe es wirklich organisiert gekriegt. Also ich bin Stefan jetzt noch dankbar. Und das hat im Ganzen, wer hat auch die Hälfte vom Crew gestellt, von der Crew gestellt, mit seiner Familie. Und das war wirklich einfach nur ein Traum.
Du haust das jetzt einfach so rein, als wäre es das Normalste von der Welt. Vielleicht könntest du ganz kurz einmal erklären, was ein Ultratriathlon ist und wie man da Vize-Weltmeisterin werden kann. Vielleicht einfach nur, also was ich jetzt aus meinen Notizen da rauslesen kann, die 10-fache Distanz. Und da gibt es dann nochmal zwei Möglichkeiten, entweder einfach die Distanzen mal 10 oder 10 Triathlons hintereinander. Genau.
Also es ist so beim Ultratriathlon, im Prinzip Ultratriathlon bedeutet immer mehrfaches einer Ironman-Distanz. Und du hast immer zwei Varianten. Die eine ist die Continuous-Variante, das heißt, wenn du zum Beispiel beim 5-fachen, 10-fachen, 20-fachen machst als Continuous, musst du zuerst die ganzen Distanzen schwimmen. Also beim 10-fachen sind es dann eben 38 Kilometer schwimmen, dann alles nacheinander radeln, also 1800 Kilometer radeln und dann 422 laufen. Und diese, wie gesagt, nennt man dann entweder Classic oder Continuous Variante und dann gibt es noch die One-by-Day-Variante, wo du wirklich einen Tag nach dem anderen, das heißt, du fängst immer um 7 in der Früh, wurscht, wenn du fertig wirst mit einem anderen Ironman, du fängst um 7 in der Früh wieder im Wasser an. Und dann halt 15, 20 mal 30. Es
ist ja dann komplett egal, ob 15, 20 Tag spielt keine Rolle. Ist
irgendwann zählst du dann eh nicht mehr mit.
Nice. Also wenn du das erzählst, das wirkt alles so mühelos und noch ganz viel Spaß und dass das halt schon wahnsinnige Leistungen sind. Wie lange ist man beim 10-fach Continuous Ironman ungefähr unterwegs? Weil ich denke mir, ich denke jetzt einfach so an die Zeiten, die man kennt, so die Weltrekorde liegen so bei 8 Stunden und ich denke mir, vielleicht kann man es mit 12 Stunden 14, 16 Stunden für einen, wenn man es ein bisschen gemütlicher macht und sich Reserven aufgehalten und das dann mal 10, dann ist man irgendwie schon bei fast einer Woche oder so in der Größenordnung.
Ja, also es ist so, bei der One-by-Day-Variante pendelt man sich dann wirklich auf eine gewisse Zeit ein. Ich meine, ich habe das meistens in der Schweiz gemacht, im Buchs, da ist es relativ warm. Das heißt, ich war oft dann dazwischen einmal kalt duschen und so, weil du hast das eigentlich nicht wirklich eilig. Ja, also das klingt jetzt blöd, aber bei einer Einzeldistanz will jeder auf Geschwindigkeit gehen. Und beim Ultratriathlon geht es meistens nicht mehr darum. Also da bleiben auch die anderen zum Beispiel stehen, wenn du dann am Batschen hast. Und sogar der Erste, ja, der Erstplatzierte, der bleibt stehen und repariert da dein Radl quasi. Weil ob du jetzt eine halbe Stunde früher oder später ins Bett kommst, ist eigentlich wurscht. Ich meine, zum Beispiel beim 20-fachen One-by-D, das war total nett. Wir haben die meisten in einem Hotel und da hat es noch ganz wenig Zimmer gegeben mit einer Badewanne. Die anderen haben alle in der Dusche gehabt. Und wir haben uns dann oft ausgemacht, weil wir gesehen haben, okay, der eine ist heute beim Rennen ein bisschen schneller, weil wir dann oft zu dritt in der Badewanne, also nicht zu dritt auf einmal in der Badewanne waren, ja, sondern hintereinander, haben wir ihm oft dann gesagt, okay, naja, wenn du jetzt fertig wirst, dann lassen wir ich gleich Zeit und ist dann vorher noch oder ich renne halt dann gar nicht so geschwind, damit dann die Badewanne schon wieder frei war, so quasi. Und also das ist wirklich eine ganz nette Situation. Wie gesagt, ganz anders als beim Weiterrollen von meinem Team wieder, aber wieder was Wunderschönes eigentlich. Und ich meine, da habe ich mich zum Beispiel einpendelt auf ca. 14 Stunden pro Tag beim 20-fachen. Und bei der Continuous-Variante ist es so, dass du immer länger brauchst, als bei der One-by-D-Variante. Also ein 20-facher Continuous ist nicht so lang, wie wenn du die, also sondern viel, viel länger. Also du kannst im Prinzip 30% mehr Zeit rechnen. Die 10-Variante, da habe ich damals den World-Rekord gehabt mit, schlag mich 149 Stunden oder was? Also, nein, 149 Stunden, Blödsinn. 10 Tage? Nein, ich kann es nicht einmal sagen.
Ich glaube, vielleicht können wir da ganz kurz auf deine Website verweisen, deine ganzen Rekorde stehen dort, glaube ich, aufgelistet.
Ich weiß nicht, das ist für uns immer sowas von unwichtig. Gell? Ich meine, das war zum Beispiel auch beim ersten Zehnfachen waren bei dir, da bin ich eineinhalb Jahre drauf, später draufgekommen, eben wie wir Sponsoren gesucht haben fürs RA. Der Walter hat eben so geschaut, was es für Sachen gibt und so weiter. Und dann schreibt er mir plötzlich ein WhatsApp und schreibt, was die, du hast den Weltrekord vor eineinhalb Jahren gemacht. In der One-by-Day-Variante, die echt, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Gell? Also eben, es ist die Zeiten beim Ultradrittel und das Ganze ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Gell? Das ist irgendwie, ja.
Ich habe mir da auf meinen Notizen auch eigentlich aufgeschrieben, wie ich die begrüßen wollte. Das habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen gehabt, aber da wollte ich aufschreiben, dass ich eben niemanden kenne, der immer so ansteckend gute Laune hat wie du und dem eigentlich die Ergebnisse gar nicht wichtig sind, sondern du machst es wirklich aus Spaß an der Bewegung und das hat man jetzt gerade, glaube ich, ganz deutlich gesehen, weil du vergisst gedacht, selbst komplett auf deine Zeiten, dass du irgendwann einmal erreicht hast. Das spielt für dich keine Rolle, oder? Es geht ums Erlebnis.
Ja, überhaupt nicht. Aber ich wollte eh schon fragen, ob wir das nicht rausschneiden können.
Ich glaube, das lassen wir drin.
Ja. Zeiten werden dann wichtig, wenn andere Leute für die Sponsoren suchen, dann.
Genau.
Aber trotzdem ist es dann so, dass im Prinzip jeder beginnt jeden Tag wieder in der Früh neu und das heißt, der Schnellste und der Langsamste werden alle 10 Tage brauchen.
Genau. Und der erste Platz ist halt dann nur, wer insgesamt die Stunden weniger hat. Das heißt, wenn du wirklich, weiß nicht, 4 Tage mit 10 Stunden gehabt hast, dafür die anderen mit 16 Stunden, und einer ist konstant immer mit, weiß nicht, 11 Stunden 50 unterwegs, so quasi, da wird dann schon die Zeit hergenommen dadurch.
Da braucht man da jetzt dann den Flo, der das ausrechnet. Also, ja.
Genau. Ich glaube, das Prinzip ist klar jetzt für jeden verständlich. Bevor wir uns da jetzt weiter einlassen drauf. Aber du hast gesagt, du bist dann Marathon gelaufen und dann Ultra-Triathlon. Aber dazwischen muss ja schon ein bisschen was passiert sein, oder? Es ist ja nicht so, dass ich. Das ist jetzt kein direkter Übergang. Da gibt es schon ein paar Zwischenschritte zu machen vorher wahrscheinlich.
Ja. Die Zwischenschritte waren einfach das. Ich habe irgendwann einmal einen. Also ich war immer davon überzeugt, dass ich, was ich im Sport mache, schlecht. Das ist nur von der Schule eben. Ja. Schlechteste Note und ich bin schlecht. Und dann war ich mal wegen einem Bandscheibenvorfall auf Kur und dort habe ich mit 2 Männern immer gespartelt. Und da hat der eine eben gemeint, hey, du laufst ja eigentlich total gut. Und ich habe mir nur gedacht, ja, überhaupt nicht. Gell? Und dann hat er gesagt, geh bitte, probier mal einen schnellen Marathon. Und in sich, also so quasi, was ist ein schneller Marathon? Und hat gesagt, nein, du schaffst es sicher in 3:30. Und ich hätte mir wirklich, also ich habe es auch nicht geschafft. Ja. Und ich glaube, also ich habe mir dann so vorgenommen, irgendwo unter 3,40, 3,35 und habe halt dann den Marathon in 3,37 irgendwas. Ja. Und war dann so derartig enttäuscht, weil ich die 3,35 nicht geschafft habe, aber so derartig. Ja. Also das war wirklich eines meiner schiersten Erlebnisse von der sportlichen Natur, dass ich gesagt habe, nie mehr wieder auf Zeit, sondern eben nur mehr auf Distanz und schauen, dass ich einen Spaß dabei habe. Und so bin ich dann eben zu 70-Kilometer-Läufe, 100-Kilometer-Läufe und so weiter gekommen. Also das ist eigentlich vor einem Triathlon noch gekommen. Und ich persönlich finde halt auch, dass diese Abwechslung des Triathlons im Vergleich zum Laufen viel angenehmer ist, für die Gelenke, für alles. Gell? Also deswegen bin ich dann eigentlich beim Radfahren und beim Ultratriathlon geblieben.
Ja gut, da beim Laufen, da brauchst du uns zwar nicht davon überzeugen, dass das nichts ist, da stoßt auf offene Ohren.
Mal darf ich da das erwähnen, was du mal geschrieben hast, Straps, da ich weiß nicht, ich glaube, war es der 20-fache oder der 10-fache, ja, ich glaube, der 10-fache nach einem Ram. Und da hast du dann geschrieben, du gratulierst mir ganz herzlich, obwohl du nicht verstehen kannst, wie man sich freiwillig die Knie in die Hüften einstoßt. Da habe ich mich so abhauen müssen.
So fühle ich mich, wenn ich irgendwo zu spät dran bin und ich muss ein paar Meter laufen, damit ich, also sie den Bus erwische oder zum Supermarkt komme, bevor es zusperren oder so. Und abgesehen davon, wenn ich mal 20 Minuten laufen gehe, da fühle ich mich nachher wie ein orthopädischer Notfall. Und da ist alles irgendwie, tut mir die Hüften weh, die Sprunggelenke dann weh, die Knie dann weh. Ja, deswegen, höchster Respekt, aber.
Deswegen hast du den Rainer als Freund, gell?
Orthopäden als Freunde haben ist ganz gut.
Vor dem kleinen Exkurs sind wir stehen geblieben beim RA 2015, dem Beginn deiner Ultra-Cycling-Karriere sozusagen. Das ist für dich organisiert worden. Du hast nur unter Anführungszeichen Radl fahren müssen und da hat dich dann das Fieber gepackt. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie das Rennen für dich war.
Ui, also das war wirklich ein Botzenerlebnis. Ja. Ich weiß nur ganz wenig Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nur, fast nichts bis halt die erste, weiß nicht, Pause da in Gmünd, bei, in der Heimat so quasi, wo alle gejubelt haben, was mir total taugt und immer schon vorkommt, bin wie ein Hero, gell? Dann weiß ich noch, dass das Weinviertel für mich der schlimmste Teil der Strecke war, weil man immer glaubt, das Weinviertel ist so flach, gell? Und dann weiß ich, sagt sie das in so ein, also schrecklich, ich bewundere jedes Mal die Elena, weil ich glaube, die ist ja von dort. Ja, und dann weiß ich nur, also die erste Teil, die ersten drei Tage waren extreme Hitze, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich glaube, da haben wir 36, 38 Grad gehabt, ich meine, du bist ja trocken durchgekommen, nur ich habe dann im Vorarlberg 6 Grad gehabt und totalen Dauerregen, also ich habe beides gehabt, das war, und ich hasse ja, also mit mehr als die Hitze hasse ich Regen und Köln, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Und wie gesagt, was für mich halt wirklich ganz präsent war, war dieses Teamgefühl. Dieses, da war ich noch in Glockner bergauf, war ich total leer. Ja, und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe genug getrunken gehabt, ich habe genug gegessen gehabt, ich habe vorher sogar geschlafen gehabt. Und ich war leer, ich bin nicht aufgekommen. Und dann so dieses Team, wo eine von den Begleiterinnen gesagt hat, du sind nicht ganz wurscht, was ist, du bist eine Kämpferin und wir machen fertig. Und wenn wir es nicht in der Zeit schaffen, wenn du es nicht in der Zeit schaffst, ist es auch wurscht, wir fahren das fertig. Gell? Und dieser Zusammenhalt, dieses, hey, du, das taugt uns und das taugt uns, was du machst und wir sind stolz auf dich, das war so ein schönes Gefühl. Gell? Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und da bin ich dann eigentlich vom Teamgefühl her extrem süchtig geworden danach, sagen wir mal so.
Das Racer und Austria 2015, das hat sich mir auch ganz arg eingebrannt, weil es war mein zweites Rennen mit dem Straps nach dem DNF in Amerika. Und ja, das war ganz speziell auch von den Emotionen her im Ziel, das war ganz irre. Und auch was du gesagt hast, die ersten Tage in der extremen Hitze, die waren brutal.
Da darf ich verweisen, weil du gesagt hast, das ist dir noch besonders gut in Erinnerung auf unsere allererste Episode in der ersten Staffel. Da haben wir uns quasi vorgestellt, was ist das für ein Podcast, wer bist du, wer bin ich? Und da haben wir als Einleitung ein paar Erlebnisse erzählt vom Rad 2015, falls das jemand nachhören möchte.
Um jetzt der Xandika Sendezeit wegzunehmen.
Aber du hast gerade erwähnt, dass du die Elena bewunderst, sie kommt aus der Gegend und für die war das du zuvor gar nicht lustig. Ich möchte jetzt nochmal quasi einen lieben Gruß ausrichten. Die Elena hat in der letzten Episode erzählt, dass du mitunter der Grund warst, dass sie damit angefangen hat, weil du hast sie inspiriert und sie hat das bei dir miterlebt und hat gesagt, hey, super Geschichte, das möchte sie auch probieren. Also da schließt sich ein bisschen so der Kreis. Ja.
Also und das ist ganz kurz, Entschuldigung, das ist auch das, was mir aus dem letzten Gespräch mit dir, was wir leider nicht aufgenommen haben, in Erinnerung geblieben ist, weil du auch gesagt hast, du möchtest da andere Frauen vor allem inspirieren. Mhm.
Das war mir ja total wichtig insofern, weil, wie gesagt, ich habe ja gar nicht, ich kriege es im Nachhinein immer mit, was für ein Glück ich habe. Und dass ich, ich traue mir es fast gar nicht zu sagen, ja. Ich gehe mir so blind in etwas rein, so blauäugig, ja. Ich denke mir immer, das muss interessant sein, das muss super sein, was ist so ganz geflasht und enthusiastisch. Und merke eigentlich im Vorhinein gar nicht, was das alles vielleicht für Strapazen, auch fürs Team und so weiter bedeutet, gell. Und von daher ist es ja für mich immer dann erst im Nachhinein, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt gegangen, oh, wie war denn das? Und ich habe dann eben nur mitgekriegt, weil das habe ich vorher alles nicht gewusst. Ich beschäftige mich mit keiner Strecke, weil ich dann Angst kriege. Ja, also ich schaue mir nie vorher eine Strecke an. Wurscht, ob beim Ra, beim Rem oder sonst irgendwas. Ich will es nicht wissen, weil sonst fällt das Blauäugige und das Naive. Und im Nachhinein habe ich eben dann erst gesehen, dass ich die erste Österreicherin war, die das Rad gefahren ist. Und was mir dann getaugt hat, weil ich wirklich von ganz vielen Frauen Zuschriften gekriegt habe, hey, das ist super und jetzt habe ich Mut gekriegt, dass ich auch, und ich habe mir nie 10 Kilometer Rennen zutraut und jetzt renne ich 10 Kilometer, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich Xandi das schafft, dann schaffe ich 2200 Kilometer, dann schaffe ich 10 Kilometer laufen. Und das hat mir dann immer so getaugt, gell? Ich mir gedacht, Spitze. Und eben im Jahr nach mir war wieder Österreicherin am Start und so, gell? Und dann war eben die Anna Bachmann, wo ich mir gedacht habe, wow, super, endlich, ja, das ist, und weil ja die so super gefahren ist. Und also das ist das, was mir dann so taugt, weil man denkt, wenn nur eine sich dann denkt, wenn die komische Zuschken das auch schafft oder macht, dann schaffe ich das da auch. Dann wäre das echt ein Traum, gell? So ein bisschen den Mut weitergeben, dieses, ja.
Glaubst du generell, wenn wir jetzt gerade auf das Thema gekommen sind, bevor wir jetzt dann über das Race Across America ein bisschen mehr reden, einfach Frauen im Ultraradsport, es gibt natürlich weniger Teilnehmerinnen als Teilnehmer, Aber wie siehst du die Rolle oder auch so die Voraussetzungen, so die Unterschiede zwischen den körperlichen Voraussetzungen, aber auch vielleicht den mentalen Sichtweisen von Männern und Frauen? Vielleicht noch kurz als Hintergrundinfo, du bist Gynäkologin, also du warst übers weibliche Geschlecht im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel. Aber ja, wie siehst du das?
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wir ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclad eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclad Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclad natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclad.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ich kann es jetzt nur auch für meine Generation ein bisschen jünger sagen, gell? Weil ich glaube schon, dass zum Glück die jungen Frauen jetzt viel selbstbewusster sind. Aber ich habe das einfach so in meiner Generation erlebt, dass ganz viel Frauen eigentlich schon im Vorhinein am Mut genommen wird. So Männer werden oder junge Burschen. Ja, bei uns zum Beispiel, wie ich aufgewachsen bin, es hat keine Turnvereine, gar nichts gegeben. Es hat einen Fußballverein gegeben und da waren Mädchen nicht zugelassen. Ja, das war einfach, die sind nicht einmal hinterfragt worden. Feuerwehr, Frauen nicht, also Mädchen nicht zugelassen. Das war alles nicht da. Und das heißt, irgendwie war das so, dass wir uns das ja wahrscheinlich in unserem Alltag gar nicht zutraut haben. Bundesheer, ja, nicht zugelassen. Ich meine, ist jetzt, ob du das dabei sein magst oder nicht, aber du hast nicht einmal die Chance gehabt eigentlich, ja. Und ich glaube, das hat so ganz viel oft auch den Frauen in meinem Alter zeigt, du, wer weiß, ob du überhaupt körperlich auch dazu fähig bist, ob du mental dazu fähig bist. Also ich glaube, dass das schon so indirekt, also man hat es nicht einmal sagen müssen, gell, sondern ist indirekt drüber gekommen, das ist was für die starken Männer. Und wie gesagt, dieser Mut oder so, ich sage immer, ich bin ein verbotster Bub gewesen. Ich war die sechste von sechs Mädels, die jüngste eben. Und ich wollte für meinen Vater immer ein Bub sein. Und deswegen habe ich früher schon immer irrsinnig viel Arm gedruckt gegen Männer und all solche Sachen gemacht. Gell? Und einfach nur, um zu sagen, ja, und ich bin ein Bub für meinen Papa. Gell? Und deswegen, glaube ich, bin ich schon so ein bisschen in dieses in dieser Einstellung eingerutscht, ich versuch's und ich will es euch sagen. Ja. Also bei den Motorradtreffen, ich bin ja früher Motorrad gefahren, war das immer so, dass ich mir gedacht habe, bei den ganzen Bewerben, Seilziehen und, ja, ich stehe da jetzt meinen Mann als Frau und deswegen war das für mich nie so ein Thema. Und also es ist nie so ein Thema. Eben wie gesagt, das war immer dieses Thema für mich eigentlich schon. Ich würde es auch kennen. Und ich glaube aber, dass viele Frauen diesen Mut einfach nicht gehabt haben. Ich sage immer, diesen Hochmut vielleicht. Also dieses, und ich sage es und ich will es sagen. Und ich glaube, dass ich deswegen auch zum Teil sehr stark mit dem Motorrad gefahren bin und so. Gell? Also das einfach nur, weil ich den Männern oft beweisen wollte, hey, ich kann das auch. Und ich hoffe, dass die junge Generation da jetzt sowieso ein bisschen selbstbewusster ist, aber eben Frauen in meinem Alter, ein bisschen jünger und so weiter, dann zu sagen, hey, es geht einmal darum, es sich träumen zu wagen, ja, überhaupt es sich zuzutrauen, weil also dieser Spruch, if you can dream it, you can do it, der gefällt mir total gut, weil eigentlich muss man zuerst einmal dran denken, dass man es vielleicht machen könnte, weil erst wenn man sagt, vielleicht geht das oder das wäre vielleicht auch was für mich, sobald man es drinnen hat und es zu hat, kann man es eh ansteuern und ich glaube, dann geht es auch. Es geht wirklich um das sich trauen.
Die Antwort, kurz zusammengefasst, das Patriarchat, also.
Nein, das klingt immer so negativ, Dings gegen.
Nein, aber das ist schon auch eine Erfahrung, die, ich glaube, wir können für uns beide sprechen, wir auch machen, dass sehr viele Männer am Start an so einem Ultrarennen, ich bin auch ein Beispiel, komplett schlecht vorbereitet, mit wenig Trainingskilometer in den Beinen und sagen, sicher, warum sollte ich das nicht schaffen können? Und bei Frauen sieht man das einfach sehr viel weniger.
Ja, ich meine, das erlebe ich schon als Trainerin auch, dass ich ganz viele Frauen habe, die eben sagen, Mann, das geht nicht und. Die sind so gut. Ja? Aber die trauen sich immer, wie du sagst, ich kenne von meinen Athletinnen keine, die eigentlich sagt, das probiere ich jetzt einfach und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist das auch eine Erfahrung, aus der ich was lerne. Ja? Ich sage nicht einmal, dass das dann ein Misserfolg ist oder so. Es ist eine Erfahrung. Und ja, also ich glaube schon, dass da vielleicht der große Unterschied ist, weil ich bewundere immer meinen Mann, der mit 2 bis 4 Stunden Training in der Woche an 10 Wochen macht und so. Das würde sich sonst wahrscheinlich eine Frau nicht trauen.
Ich könnte es auch, was der Flo gerade gesagt hat, irgendwie unterschreiben, wenn ich manchmal einfach Fragen kriege oder gebeten werde um ein paar Tipps oder so. Und dann fragen mich halt einfach Leute in der Vorbereitung auf ein sehr langes Radrennen. Da kriege ich oft auch den Eindruck, Männer sagen, die überschätzen sich selbst ein bisschen. Ich bin super, ich bin stark, ich bin super drauf und ich schaffe das sicher. Das habe ich von Frauen eigentlich noch nie gehört. Frauen sind eher wirklich zu zaghaft vielleicht, obwohl sie super gut vorbereitet sind. Du hast das gerade gesagt. Aber andererseits kommt mir vor, dass Frauen dann zäher sind. Wenn sie sich echt was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen sie das vielleicht eher durch und werfen nicht das Handtuch so schnell. Und irgendwo habe ich auch schon mal gehört, es kann auch vielleicht daher kommen, dass Frauen evolutionär die Kinder zur Welt bringen und deswegen vielleicht mehr Schmerzen aushalten können als Männer, die dann halt den berühmten Männerschnupfen haben und dann wird alles gleich übertrieben und sie sind schwer krank und jetzt ist Schluss. Ja. Und Frauen können ja dann doch mehr ertragen, wenn es sein muss und werfen nicht so schnell das Handtuch.
Also ich glaube, wenn sie Frauen aus dem Kopf setzen, dann können sie das schon wirklich, wirklich beißen. Also wirklich beißen. Wirklich über Schmerzen drüber gehen, die unvorstellbar sind. Das habe ich wirklich schon erlebt. Ich meine, bei Männern genauso. Gell? Ich meine, jetzt mal zum Beispiel bei einem Ultratriathlon wirklich Frauen gesehen, die haben wirklich, da waren die Füße nur mehr Blasen. Da hast du keine Füße mehr gesehen von lauter Blasen. Und die kennen weiter. Also das ist für mich selbst unvorstellbar, dass das eigentlich geht. Und ja, ich meine, gut, wiederum habe ich einen Mann gesehen, den hat es geschmissen bei einer Kurve beim Ultratriathlon eben am 2. Tag. Und am 3. ist er noch bis zum Laufen gekommen, also an dem Tag noch weiter. Und dann hat er gesagt, nein, für lauter Schmerzen, das geht nicht mehr. Dann ist er Röntgen gefahren, hat er einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Das heißt, er hat noch 1,5 Tage eigentlich mit dem. Also ich glaube, wenn man sich in den Kopf setzt, und da sind wir schon, also ich glaube, dass wir zumindest als Frauen den Männern auch nichts, wenn wir es uns zutrauen, nichts nachstehen im Mentalen gell, oder im Körperlichen. Ich meine, ja, natürlich von der Leistung her, es ist biologisch einfach so, dass man vor allem von der Geschwindigkeit her limitiert sind oder so. Gell? Aber ich meine, es ist wirklich von der Ausdauerleistung her, ich glaube.
Nach dem RA 2015, ich habe da in den Notizen stehen, du fährst eigentlich kein Rennen zweimal. Du bist da, das ist da so zugefallen, sagst du selbst, das RA 2015. War danach irgendwie das Ziel gerichtet aufs RAM oder ist das auch so passiert oder hast du da gezielt strategisch drauf hingearbeitet?
Es ist so peinlich.
Jetzt kommt die beste Geschichte, ich freue mich schon drauf.
Nein, das ist, also im Nachhinein ist mir wirklich peinlich, das sagt mir eigentlich immer an meinem Mann so, weißt du, was du jetzt eigentlich für ein Blödsinn geredet hast? Nein, weil ich kriege dann irgendwann einmal über dich natürlich, Straps, habe ich dann das Race Across America kennt, weil vorher hat es mir überhaupt nichts gesagt von RA und dann eben über dich gegoogelt und Ja, und auf jeden Fall kriege ich dann ein E-Mail, eine Gratulation, ich habe mich für das RAM qualifiziert. Und ich habe das Mail den Walter weitergeleitet und habe nur dazu geschrieben, im Haha, die wissen ja gar nicht, und ich, haha, ich das RAM und qualifiziert. Also ich habe das wirklich als Spaß gesehen, als ich habe mir gedacht, die halten mich zum Neuen, die verarschen mich auf gut Deutsch. Gell? Und ja, dann bin ich aber irgendwie draufgekommen, okay, das ist wirklich so ein Qualifikationsrennen und Dings. Und natürlich hat es mich dann auch keine Ruhe lassen. Habe mir aber gedacht, na eben Finanzierung, Crew, das ist alles viel zu kompliziert. Und da hat dann aber wieder Stefan auch gesagt, du, Xandi, das machen wir. Ja, nächstes Jahr habe ich zwar keine Zeit, 2016 habe ich keine Zeit, dass ich das organisiere, aber für 2017 organisiere ich das. Und es ist mir wieder zugefallen. Ich meine, ich habe dann auch, also da war der Stefan auch dann so nett und hat mir wirklich Sponsors suchen geholfen. Und also das war wirklich ganz, ganz viel Hilfe von Walter, die ganze Organisation gemacht, das eben der Stefan die ganze rundum Sponsoring, also Technik organisiert, eben Thomas organisiert, der dann immer seitdem meine Rennen mit Equipment ausstattet und so. Also ich habe wirklich nur Glück.
Du hast das jetzt im Off so locker lässig eingeworfen, dass wir da fast nicht drüber hinweggehen können. Wir wollten jetzt eigentlich direkt ins RAM 2017 einstarten, aber dann sagst du so, ja, 2016 war eigentlich nicht viel. Ah ja, der 20-fache Ironman, da habe ich einen Weltrekord gemacht. Vielleicht möchtest du ganz kurz sagen, was da passiert ist.
Ja, eben wie gesagt, in Pucks in der Schweiz werden immer meine Lieblingsrennen organisiert, einfach weil die Organisation vom Dani einfach ein Traum ist. Also da ist es immer klar, das Rennen haut vollkommen hin. Und der hat immer einen 20-fachen Warn bei D mit seiner Crew, mit seinem Organisationskomitee eben gemacht. Und damals waren wir leider nur 3 Starterinnen und hau mich 8 oder 10 männliche Teilnehmer eben, und knapp die Hälfte hat das beendet, und das war wirklich eine ganz tolle Grenzerfahrung, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass die Schmerzen, die man am Anfang mal übersteht, ja, das habe ich nicht bei allen gesehen, die ersten 5, 6, 7 Tage tut einem nacheinander alles weh, da kommen Sachen daher, die einfach, die du handeln musst, und dann ist das ist das Mentale, das Wiederaufstehen jeden Tag in der Früh. Ja, wenn du dann schon das Gefühl hast, du bist von einem Bus überrollt oder so, und trotzdem musst du wieder aufstehen. Das war wirklich eine ganz eine tolle Erfahrung für mich dann eigentlich. Und irgendwann wird das Ganze wie, ich meine, es klingt jetzt blöd, ja, aber wie wenn du aufstehst und jeden Tag und in die Arbeit gehst oder so. Okay, jetzt stehe ich auf, jetzt tue ich frühstücken, dann springe ich ins Wasser. Und also es ist wirklich faszinierend, wie das zu einer gewissen Routine wird, wie sich der Körper dran gewohnt an das Ganze. Also das war für mich eine ganz eine riesentolle Erfahrung eigentlich.
Und das war aber nicht deine einzige Vorbereitung aufs RAM, oder? Bist du dann Radrennen auch noch gefahren oder hast?
Nein, also das war eigentlich die Hauptvorbereitung fürs RAM. Davor war es halt einmal, also das war schon vor einem Dreifachen, wo ich überhaupt nicht gewusst habe. Also eigentlich war das schon vor einem einmal ein 24-Stunden-Rennen, wo ich einfach wissen wollte, wie viele Kilometer könnte man theoretisch in 24 Stunden schaffen, wenn man ausgeschlafen ist, wenn es einem gut geht und so weiter. Also das also nicht könnte man, sondern könnte ich schaffen. Und also das war eigentlich das einzige Vorbereitungsrennen auf Rennen, also oder dass ich irgendwie geschaut habe, könnte ich das schaffen vom Dreifachen eben, weil da fährst du ja 540 Kilometer. Aber sonst habe ich mich eigentlich nie auf was vorbereitet, eben um nicht den Mut zu verlieren. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich mal weiß, wie schrecklich was ist, dann verliere ich den Mut. Also mache ich das ohne Vorbereitung, also nur mit meinem täglichen Training halt, nur immer das, was mir Spaß macht. Um nicht den Mut zu verlieren.
Man darf jetzt nicht glauben, dass du jetzt nicht trainierst, also, oder nicht viel trainierst, aber du machst jetzt nicht nach Trainingsplan und nach Intervall und alles, was der Flo und ich schon erzählt haben und der Max, unser, also mein Coach quasi, ein FTP-Test mit 20 Minuten Vollgas und die Wattmessung und das Ganze, das ist nichts für dich. Oder du fährst mehr nach Gefühl und viele Kilometer, verbindest das mit deinem täglichen Arbeitsweg.
Genau. Früher zumindest, also weil jetzt vorher mehr auf der Walzen, weil ich ja den Arbeitsplatz daheim habe. Mhm. Aber wie du sagst, ich habe mal zweimal versucht, mit Trainingsplan zu trainieren, und da habe ich manchmal bei den harten Einheiten das Gefühl gehabt, es geht nicht, oder vor 2 Wochen ist es gut gegangen, diese 4x4 zum Beispiel, und dann wieder 2 Wochen drauf überhaupt nicht, und dann bin ich mir so schlecht vorgekommen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Und da habe ich wirklich dann schon manchmal Angst gehabt, oh, jetzt ist die Einheit wieder am Plan. Ich meine, ich habe gemerkt, also eben der Max war ja so lieb und hat mich da auch trainiert. Und ich habe aber dann wirklich gemerkt, ich habe schon so Angst vor diesen Einheiten, dass ich dann gesagt habe, nein, ich glaube, ich muss das wieder aufhören und wieder so wirklich nach Spaß trainieren. Ich meine, wie gesagt, überhaupt zur Zeit habe ich das Glück und verbringe wirklich viel Zeit am Radl und so. Ja. Aber eigentlich immer dann, wenn ich mir denke, na, heute konnte ich mich mal gewöhnen, heute bin ich in der Verfassung, dann tue ich es und sonst fahre ich meistens Regeneration.
Du warst super vorbereitet. SRAM 2017 ist dann tatsächlich näher gekommen und jetzt möchten wir über das ein bisschen reden. Und Xandi, weil du ja auch dazu neigst, dass du da viele Sachen gar nicht merkst, so an Details und an Emotionen oder vielleicht einmal, wenn es nicht so gut gelaufen ist, haben wir natürlich wieder einige Sachen recherchiert und vorbereitet. Wir haben jetzt da einen Einspieler von einem Interview vor dem Start und an dieser Stelle möchte man einen Filmtipp abgeben.
Das übernehme ich, während der Straps die richtige Stelle raussucht. Und zwar gibt es einen Film über deine RAM-Teilnahme. Der ist immer noch auf YouTube abrufbar. Der Film heißt 3000 Miles. Alexandra Meixner beim RAM. Den findet man auf YouTube und da sind jetzt die meisten unserer Ausschnitte her.
Und wir hören uns jetzt die erste Passage an.
Angefangen hat so, dass ich mir eigentlich gedacht habe, ich kann gar nicht das RAM fahren, weil ich kann nicht damit rechnen, dass sich irgendjemand 3 Wochen von 5 Wochen Jahresurlaub nimmt für mich. Ich kann ihnen schon gar nichts zahlen. Ich kann nur schauen, dass sie keine Kosten haben. Und die Leute, die mit mir mitfahren, die müssen mich spüren, damit sie wissen, was brauche ich in dem Moment, was ist für mich gut und was ist nicht gut für mich. Also dieses, wann brauche ich Zuckerbrot, wann brauche ich Peitsche, wann brauche ich Ei und wann brauche ich gekummelt, stell dich nicht so an und setze die auf und vor. Und das ist eben bei einigen vom Team, die sich dann noch gemeldet hat, absolut der Fall. Ich bin sehr frauenbezogen, sagen wir mal so. Ich bin ja froh, dass ich doch einige Frauen im Team habe. Ich habe so das Gefühl, dass vor allem auch in dieser Sportart, aber in vielen Sportarten, Frauen noch absolut nicht so wahrgenommen werden und nicht so viel zählen wie Männer. Und das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich mich dann mit den Frauen solidarisieren mag. Ja, so dieses, hey kommt, wir sind um nichts schlechter als die Männer. Und nur weil wir biologisch nicht so viel leisten können, heißt das nicht, dass wir weniger wert sind.
Es geht in gut 50 Minuten los. Peska steht in der Startaufstellung. Xandi hat auch ihr Startritual. Und das zu beobachten, sehr aufregend. Ja.
Xandi war sehr nervös und sehr ruhebedürftig. Hat sie immer mehr zurückgezogen. Aber im Großen und Ganzen nicht anders wie bei anderen Rennen. Also das kennen wir eh schon.
Seit in der Früh habe ich eigentlich nur die Sorge, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Ja, also es ist so diese bisschen Versagensangst, Angst, Leute zu enttäuschen, mein Team zu enttäuschen und mich natürlich auch.
Maxi, wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay?
4, 3, 2, 1. Jetzt möchte man an der Stelle nochmal hervorheben, du warst die erste Österreicherin, die beim RAM dabei war und bisher hat es dir auch noch keine nachgemacht.
Ich hoffe, dass wir die Ellen auch noch so weit kriegen.
Aber kurz zu dem Ausschnitt, ganz nachdenkliche Töne, ganz ruhig, so kennt man die fast gar nicht.
Ja, das ist immer, wenn ich ganz nervös bin, dann werde ich total ruhig. Also das war ja beim Notarztfahren auch schon immer so, die Notarztzähne sind mit mir irrsinnig gern gefahren, weil ich so ruhig war. Und das war aber nur, wenn ich ganz nervös bin, wo ich mir dann denke, so jetzt, wie wenn ich runterfahren darf und so richtig langsam nachdenke.
Ja. Das heißt, sobald du wieder gut gelaunt bist, kann man sich sicher sein, Nervosität ist besiegt und alles passt.
Genau, das ist es.
Wie lange hat das dann dauert, bis, sagen wir, nach dem Start oder zu Beginn des Rennens die gute Laune gekommen ist und die Nervosität verflogen ist? War das mit Startschuss quasi, hat es dann passt oder waren das ein paar Stunden, bis du in den Rhythmus gekommen bist?
Da gibt es halt immer, was ich mich so erinnern kann, fährt mir die erste Strecke ohne Begleitfahrzeug. Und diese ganze Strecke war ich nervös. Einfach nur, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich mich verfahre und. Also das, und ich bin ja irgendwann einmal, da fährt man über eine Brücke drüber und da muss man rechts und ich bin da links abbogen. Also da habe ich schon solche Sachen gehabt. Und dann, wie mein Begleitfahrzeug einfach da war. Also eben diese Geborgenheit des Teams, ja, dieses Vertrautsein mit dem Team und so weiter. Dann habe ich mir wieder gedacht, ja, die machen eh alles für mich. Jetzt brauche ich nur mehr treten.
Ja. Können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, die das Rennen kennen, oder? Weil es ist ja für die, Flo, wenn du im Team bist, wahrscheinlich auch eine gewisse Art von der Radlfahrer ist allein unterwegs, hoffentlich kommt er gut bis zu uns. Und ich am Radl denke mir, ich habe einen Reserveschlauch mit und einen Luftpatron. Und es gibt halt Geschichten, dass die Leute wirklich auf der ersten Timestation, auf den ersten, so irgendwie 1 Stunde 15, 1 Stunde 30 ist man da allein unterwegs, verfahren und dann nicht mehr gescheit so Strecken finden und dann schon komplett dehydriert sind. Da gibt es ein paar so Horrorgeschichten, die kennst du vielleicht gar nicht, ist eh besser Glück. So. Aber ja. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, ja. Mhm.
Spätestens in Borrego Springs, das war, da habe ich die das erste Mal gesehen überhaupt. Spätestens da warst du, glaube ich, ganz entspannt, weil da bist du kurz abgestiegen. Wir haben mit deiner Crew Burger gegessen und du bist kurz abgestiegen, hast dann Walzer getanzt und bist wieder aufs Radl und weitergefahren. Da warst du relativ entspannt gewirkt von außen.
Ja, da war es noch nicht so heiß und also, da hat es mir schon taugt, da hat es mir schon richtig, richtig taugt. Ja. Nur die Burger, die waren natürlich neidisch. Mir wollen sie immer sagen, dass das in Schuhe so gut ist.
Aber wir haben im Rennen natürlich keinen Burger gegessen, Xandi, aber wir haben ein paar Tage vorher einen gegessen, weil da waren wir gemeinsam drüben im gleichen Hotel, da haben wir trainiert und am Abend haben wir uns einmal dort ins berühmte Carlis eingesetzt, in die Burgerbude.
Ja. Genau, das war voll nett.
Wo es 10 Grad hat, während es draußen 50 hat. Ja.
Genau. Und da gibt es wirklich, wirklich gute Wedges. Und die habe ich mir damals mit dem Bruck geteilt.
Zu dieser Vorbereitung ganz kurz. Jeden, der danach fragt oder nicht danach fragt, der Straps ist immer bis heute fassungslos, dass du bei dieser Vorbereitung in Borrego Springs eigentlich kaum Radl gefahren bist vor lauter Nervosität.
Ja, wir waren extra, glaube ich, eine Woche früher dort, damit ich mich akklimatisieren kann und dort fahren kann. Und dann habe ich, glaube ich, bin ein oder zweimal gefahren und ich bin so nervös, und wo ich mir gedacht habe, also ich persönlich finde, dass der Asphalt da ziemlich rau ist in der Gegend.
Ja, fürchterlich, ja. Ganz, ganz schlimm. Schon. Also Risse, Dreck am Bahnenstreifen, kaputte Reifen, Steiner, Rollsplit und einfach der Asphalt generell sehr, sehr schlecht und rau, ja.
Und das ist mir eben dann so, wo ich mir gedacht habe, und was die, da habe ich mir wirklich gedacht, man, ich komme ja überhaupt nicht weiter, wie wenn man picken darf auf dem Asphalt. Und da war ich so entmutigt, wo ich mir gedacht habe, dann habe ich, glaube ich, auch irrsinnig viel Gegenwind gehabt und habe überhaupt keinen Schnitt zusammengebracht. Und da habe ich mir nur gedacht, so, ich brauche gar nicht starten, das geht nicht. Und daraufhin bin ich dann echt nicht mehr gefahren. Also wir sind extra Wochen früh vor dem Borrego Springs gewesen und ich bin keine 100 Kilometer da gefahren.
Weil da bin ich nämlich schon ein bisschen nervös, wenn ich mir gedacht, Wir haben irgendwie so unsere Zimmer so gegenüber gehabt oder wir haben so auf die andere Terrasse irgendwie gesehen. Das ist so in Halbkreisform irgendwie angelegt, dieses Motel. Und ich habe mir gedacht, ich sehe die nie Radl fahren gehen. Und ich bin selber nervös und ich habe mir gedacht, die Xandi bereitet sich nicht ordentlich vor, weil eigentlich man müsste diesen Glaselevator ein paar Mal auf- und abfahren. Dann lernt man die Abfahrt kennen. Dann kann man entlang der Strecken 200-300 Kilometer fahren und vielleicht mit dem Auto dann retour. Dann kann man sich einfach alles anschauen. Perfekt. Ja. Und du hast das aber nicht gemacht.
Ich meine, den Glaselevator bin ich einmal dann aufgefahren. Und die Abfahrt, die war sehr, weil es ihm so geheißen hat, die Abfahrt ist so tricky. Und ja, ich bin überhaupt im Bergabfahren ganz, 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 ganz schlecht. Also haben wir gedacht, das mache ich einmal. Aber wie gesagt, und da war der Asphalt da gescheiter und so. Also eigentlich, und das war dann eben, ich glaube, am letzten Tag. Also wenn ich gleich in die Richtung fahren wäre, dann glaube ich, wäre es gescheiter gewesen. Nein, also da bin ich ganz, also ich weiß selber nicht, was da ist, gell, aber da bin ich irgendwie wie gelähmt und eben, also ja.
Nach deinem Walzer bist du es dann aber gefahren. Wie ist dir gegangen, die ersten Tage durch die Wüste? Wie war das für dich?
Das war ja, da bin ich in die Nacht reingekommen und das war so geil. Da habe ich Rückenwind gehabt, das weiß ich noch. Es war so wahnsinnig warm, was ich ja immer vom Waldviertel nicht gewohnt bin. Dann so dieses überhaupt kein Verkehr. Ja. Also es war wirklich gerade die erste Nacht und das war 2019 dasselbe. Gerade diese Strecke nach Borrego Springs, die ist für mich immer was ganz was Schönes. Also da hat es mich dann auch gewundert, weil was ich da untertags im Neck geschafft habe, dass ich eben überhaupt keine Geschwindigkeit aufgebracht habe im Training. Das ist dann so geil dahingegangen. Also da,
Und Borrego Springs ist ja bekannt für die Sternennächte. Das ist die Dark Sky Community. Da gibt es ein paar Städte weltweit, die irgendwie zu dieser Community gehören. Da wird dann auch immer um 10 Uhr oben, glaube ich, alles abgeschaltet. Da gibt es keine Straßenbeleuchtung, keine Reklameschilder, nichts mehr. Und da ist einfach wirklich stockfinster und da fahren von der ganzen Welt teilweise Leute hin, um Sterne zu schauen. Das ist von dem her wirklich bekannt. Und wenn man da in der Nacht dann durchfährt oder 100 Kilometer später, wo es dann dunkel wird, das ist schon echt wirklich, wirklich beeindruckend.
Du kennst den David Misch, du bist ein guter Freund von dir und den habe ich ja auch kennenlernen dürfen. Und der und der Sebi Zotter, die haben nämlich auch gesagt, weißt, alles, die ganzen Strapazen vorher, weil es ist ja wirklich wahnsinnig viel Organisation und es gibt ja viele Leute, die schon sagen, eben wenn du am Start stehst, hast du schon so Großartiges geleistet, ja, eben die Crew zusammengestellt und das Ganze, dass du dann eigentlich schon so quasi eine ganz tolle Belohnung verdient hast und die Belohnung ist eben dann Borrego Springs mit der Nacht dort und so, also das ist so erhebend und wie gesagt, ich habe mich so drauf gefreut, weil es wirklich anstrengend war, nervlich anstrengend bis dorthin so quasi und dann habe ich so an David und Sevi gedacht, wie ich eben das erste Mal diesen Sternenhimmel gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ja, ich verstehe sie jetzt und eben der David hat dann halt gemeint, und wenn du dann die Sonne aufgehen siehst, dann bist du überhaupt für das ganze Leben entschädigt. Wenn es irgendwas Schlechtes gegeben hat, so quasi. Und das haben wir wirklich gedacht, also das ist wirklich so ein bisschen high gewesen. Also da, ja.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut's einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert. Werbung Ende.
Jetzt, wo du gerade den David Misch angesprochen hast, möchte man kurz erwähnen, dass in dem Buch, das er dann geschrieben hat, nämlich Intensität, du auch eine von den porträtierten Athletinnen bist, die in dem Buch drinnen vorkommen. Also falls da jemand noch mehr über dich und über die ganze Geschichte vom David Misch seinem Buch wissen will, sei auf das Buch hingewiesen, das, wie der Flo immer so schön sagt, man auf meiner Homepage auch bestellen kann. Jetzt habe ich es selber gesagt.
Auf dem Hype ist dann bis ins Ziel geritten oder ist es dann schon nochmal schwieriger geworden dazwischen?
Das sind dann immer diese dunklen Stunden meines Daseins, die du ansprichst, plattelst da alles auf. Ja, vor allem, wenn du meine Crew fragst, weißt, für mich, ich sage immer, diese Rennen, ganz wurscht, ob Ultratriathlon oder das Weitradl fahren, irgendwann ist es wie eine Liebesgeschichte. Ja. Du weißt im Nachhinein, du leidest währenddessen und ja, dieses und im Nachhinein siehst du eigentlich immer alles so ein bisschen in einen Softfilter drinnen. Ja, es ist dann alles nur mehr schön und das ganze Schiere ist nicht mehr da. Und mir geht es eigentlich bei den Rennen auch so. Nur mir ist vollkommen bewusst, dass das so wirklich schwierige Situationen waren für mich, für die Crew. Das blendet dann leider oder zum Glück wieder aus, da sind wir wieder bei der Geburt, das ist du zuerst angesprochen hast bei Frauen. Ich glaube, das ist genauso. Wenn man das präsent hätte, würde man es wahrscheinlich kein zweites Mal fahren. Es ist so, wie wenn man einem ersten Kind wahrscheinlich sagt, nie wieder. Und dann aber doch zum Glück wieder ans gekriegt. Und das ist beim Weitradfahren auch so, glaube ich. Man kommt durch wirklich so schwierige Situationen. Man ist, also ich persönlich sage immer, ich habe mich schon beim Weitradfahren oder, also eigentlich das dann noch viel mehr durch den Schlafmangel. Beim Ultratriathlon kannst du das Schlafen ein bisschen besser ein, denn da hast du die Karenzzeit weiter gesteckt. Aber beim Weitradfahren sind doch die Karenzzeiten so, finde ich, dass man jetzt nicht allzu viel trödeln darf. Und, oder dass man wirklich einmal sagt, so jetzt geht es nicht mehr, jetzt lege ich mich 12 Stunden hin, das geht einfach nicht, dann schaffst du das nicht mehr. Und also ich nicht mit meiner Geschwindigkeit, sagen wir so. Und da ist halt dann schon so für mich, dass ich sage, ich habe mich durch den Schlafmangel selber kennengelernt, wie ich mich bis dahin nicht kennengelernt habe. Das habe ich eh schon so lange kennt. Und wahrscheinlich, wenn ich mich scheiden lassen hätte können von mir, hätte ich mich mal mitten drunter scheiden lassen. Aber ja, es sind schon Sachen, wo ich mir denke, okay, so reagiere ich, na da schon her.
Und jetzt haben wir eine Passage wieder aus dem Film 3000 Miles, Alexandra Meixner beim Ram, wo es ein bisschen um das geht, nämlich der Flo und ich haben auch schon oft drüber geredet, so Kontrolle abgeben oder Vertrauen und das tun, was die Crew sagt, was natürlich manchmal unter Schlafen so plötzlich schwieriger wird, weil man dann, wie du auch gesagt hast, plötzlich selber ganz anders reagiert wie im normalen Leben. Und da haben wir auch eine Stelle gefunden, wo es ein bisschen um das Thema geht.
Ich habe einfach schon gemerkt, dass mir ständig die Augen zugefallen sind, dass mir dann so gerissen hat, wie ich einfach schon weg war. Und das ist kein lustiges Gefühl.
Es ist halt irgendwie mittlerweile schon ein bisschen anstrengend, weil wir natürlich auch nicht recht viel schlafen.
Also ob wir da eine halbe Stunde brauchen oder 5 Minuten, ich könnte es nicht sagen. Aber es bleibt überhaupt sehr viel Zeit, finde ich, mit dem Umziehen auf der Strecke. Gell? Dadurch, dass ich sehr temperaturempfindlich bin.
Es ist, glaube ich, eher ein bisschen ein Herumtrödeln oder ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Wobei die Xandi jetzt mittlerweile eh schon sehr bemüht ist, weil sie weiß, dass wir auf dieses Pausenmanagement da irgendwie sehr viel Wert legen. Aber es ist halt immer so, sie will viele Sachen selbst machen und halt die Kontrolle über das alles behalten.
Ich liebe diesen Ausschnitt, weil er so schön ehrlich ist. Und das zeigt aber auch, dass ihr innerhalb des Teams ein sehr gutes Vertrauen habt, dass dein Crewmitglied so offen das in die Kamera sagt, weil im Team Strasser wir untereinander, wir haben ein paar Jahre braucht, bis wir so ehrlich zugeben können, ja, Ram ist Glas, aber es gibt Schichten, die zahlen sich einfach unendlich dahin und man ist froh, wenn man endlich im Wohnmobil ist. Und ich finde es einfach großartig, dass das in der ersten Teilnahme, dass du so eine super Crew zusammengefunden hast, die so offen reden können.
Ja. Also ich muss überhaupt dazu sagen, ich liebe die Passage auch von der Krisin, weil ich habe das Ganze natürlich nicht mitgekriegt. Und das ist auch was, was ich einer irrsinnig hoch angerechnet habe, dass ich während des Rennens, auch wenn die wirklich, wirklich sauer auf mich waren oder so, ja, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Die Krisin zum Beispiel, die war Navigatorin, die hat es wirklich geschafft, mich sowas von gut zu unterhalten. Und also sie hat überhaupt auch gesagt, dann im Nachhinein ist sie interviewt worden von der Valerie, wo sie mal gesagt hat, diese ganz intimen Situationen, wo ich gewusst habe, da hört jetzt nur sie mich und so, das war alles immer eine irrsinnig wertschätzende und eine schöne Zeit. Und wie gesagt, waren sie wirklich sauer auf mich waren, das ganze Team, sie haben das so professionell gemacht, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Ja. Ich habe nie gemerkt, dass sie jetzt ja, vielleicht eine Grenze überschritten habe oder so. Die haben das kurz untereinander dann reflektieren können und. Und da muss ich auch sagen, dass ich eben den Walter sehr bewundert habe. Ich meine, der Walter darf zum Beispiel nicht im BSK sitzen. Also das haben wir schon drauf gekommen, weil wir beide schaffen es nicht, dass wir es nicht persönlich nehmen. Sowohl ich vorne am Rad als auch hier hinten im BSK. Also das ist, der Walter versteht mich eben irrsinnig gut, aber wie gesagt, im BSK selber. Und das ist eben der Teil der Crew, die mich da jetzt so toll betreut haben, also eben Krise und Co. Und auch natürlich das andere BSK-Team, die waren. Die haben das wirklich eben dann nicht persönlich genommen. Die haben es halt dann, wenn sie ausgestiegen sind, so quasi, boah, jetzt hätte ich es mit am besten davieren können oder so, ja. Aber eben mir gegenüber haben sie das überhaupt nicht ausgelassen, weil sie gewusst haben, es ist nicht persönlich zu nehmen, ja. Und ich meine, was ich total lieb gefunden habe, eben weil ich gesagt habe, so habe ich mich selber nicht kennt, ja. Wie ich das zweite Rennen gefahren bin, habe ich so quasi meine Crewmitglieder danach ausgesucht, ob sie gut mit Kindern umgehen können. Weil ich ihm gesagt habe, was so diese Seiten, die ich an mir so total kennengelernt habe im REM, waren das Bitzeln, das aber dann doch wieder und Trotzen und dann doch.
Kannst du bitte Pitzeln ein bisschen erklären, weil jetzt ich verstehe es zum Beispiel gerade nicht und ach vielleicht so, okay. Jemand aus Deutschland versteht es noch weniger.
Pitzeln ist, was ist Pitzeln? Pitzeln ist so eigentlich mehr als Trotzen. Also so Bitzeln ist noch, wie wenn das kleine Kinder machen und so, nicht nur Trotzen, sondern so richtig, und ich will aber, das ist nicht so, also, das, was man bei Kindern überhaupt nicht will eigentlich. Und das habe ich sowas von perfektioniert während der Reise und dieses Bitzeln. Und wie gesagt, also ich habe, also ein Crewmitglied von mir, der Thomas, der hat dann so richtig ganz eine tolle Art entwickelt, damit umzugehen. Weil eben auf Bitteln kann man einfach nicht lieb reagieren. Ja? Jeder weiß, wie das ist, wenn da ein Kind, ich meine, das ist so, wie wenn es die weitere Stufe zum Bitteln ist, wenn es das im Supermarkt auf den Boden schmeißt und ich will. Ja? Also das ist dann nochmal die Überstufe. Und je mehr ich aber bittelt habe, umso weniger haben natürlich die anderen damit umgehen können, waren dann ein bisschen schroffer und so weiter. Und wenn die schroffer waren, dann habe ich noch mehr ein bisschen. Das ist dann so weit gegangen, bis ich dann nichts mehr geredet habe. Ja, also dann ist das Trotzen gekommen, da rede ich nichts mehr. Und ich habe mir dann gedacht, das war zum Beispiel immer, ich habe anscheinend, ja, ich weiß es ja nicht, aber das erzählen sie mir dann immer, wenn ein Auto entgegengekommen ist, vor lauter Müdigkeit und endlich ein Licht, ich bin immer auf das Licht zugefahren und ich bin anscheinend immer ganz, ganz weit links kommen, bis auf den Vorstreifen um mich. Und hinter mir haben sie dann immer schon vorbildet, Xandi, fahr rechts! Ja? Und ich habe mir gedacht, ich fahre ja eh rechts. Ja, weil ich habe ja rechts von mir den weißen Streifen gesehen, nur dass das die Mittellinie war, habe ich nicht gewusst. Und auf jeden Fall habe ich dann immer mal gedacht, ja, ich fahre eh so weit rechts und. Gell? Und je mehr die aber dann geschrien haben, vor lauter Panik, vor lauter Angst um mich, ja, umso mehr habe ich getrotzt, nichts mehr geredet und habe mir gedacht, ja, Streifen ist ja rechts von mir, was wollen sie? Und der Thomas hat dann eben, deswegen habe ich gesagt, ich habe dann schon so meine Crewmitglieder noch ausgesucht, wie gut können die mit Kindern umgehen, weil er hat dann immer gesagt, Xandi, für mein Herzerl, fahr ein bisschen weiter rechts. Und ich habe mir dann nur gedacht, ich weiß zwar nicht, warum das für sein Herz so gut ist, aber dann tue ich es halt. Bin halt über die Linie drüber gefahren und dann war ich endlich wieder auf meinem Fahrstreifen. Also er hat wirklich dieses einerseits dann manchmal schon streng, und aber dieses liebevoll und dieses Ei, ja, das habe ich ganz viel gebraucht. Und wie gesagt, also das war halt auch so eine Lernphase. Gell? Dieses, ich habe es erst lernen müssen, die anderen haben es lernen müssen. Ja. Aber es hat
das
wirklich
ist,
gut hingehört.
Ich glaube, das ist, Flo, was wir ganz oft sagen, man muss gegenseitig sich einfach gut kennen, es funktionieren bei jedem Fahrer, bei jeder Fahrerin, bei jedem in der Crew irgendwie andere Töne, wie man miteinander spricht oder in welchen Momenten man welchen Ton anschlägt. Und ja, so wie du jetzt halt sagst, wenn du die nötige Müdigkeit hast, wirst du ein bisschen anders. Und da muss man halt anders mit dir reden. Und bei mir ist es ganz gleich. Ja. Wir haben einfach den Bonus, dass wir uns gegenseitig schon sehr, sehr gut kennen, dass jetzt diese Kennenlernphase quasi, die haben wir schon längst hinter uns erfolgreich absolviert. Das heißt, wir starten da jetzt schon im perfekten Einklang quasi ins Rennen.
Also ich habe auch gesagt, jetzt mittlerweile hätte ich die perfekte Crew zusammen, wenn ich nur mal die Chance hätte, weil eben man kennt sich dann schon so gut, gell? Das war zum Beispiel, also wie gesagt, mit irgendwie einem schroffen Ton kommt man bei mir zu ganz wenig anscheinend. Was ich so weiß, habe mir jetzt zum Beispiel auch die Tricks erzählt, ich war beim letzten Ram Wohnmobilfahrerin eben und die war halt dann so fürs Aufstehen, Aufwecken und so weiter zuständig. Und ja, sie haben dann halt am Anfang versucht, mich zu dritt anzuziehen. Ich weiß nur, ich war wirklich erst wieder da, wie ich schon angezogen war und aufgesetzt war. Ja, vorher weiß ich nichts mehr. Und sie und eben vor allem der Stefan, die haben das jetzt, sie ist Krankenschwester, also sie kann das wirklich einem im Liegen anziehen. Ja, also das ist einfach perfektioniert. Und dann war es halt so, anscheinend, sie hätten vorher schon noch versucht, mich die ersten paar Tage versuchen wollen, mich munter zu kriegen dabei. Ja. Und haben es aber nicht geschafft. Und dann war halt eine vom Team, die hat dann immer, jetzt wach endlich auf und wir müssen auch aufstehen und wir schlafen auch wenig wegen dir und so weiter. Und Trix hat gesagt, ich war tot. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht reagiert und gar nichts. Ja. Und dann hat ihm der Trix nur gemeint einmal, du, weißt was, geh einfach aus zu derer, wir machen das schon. Und ich bin anscheinend dann dort gelegen. Und ich habe gesagt, aber ich habe wirklich nichts mitgekriegt. Und habe beide Daumen hochgegeben. Und sie hat gesagt, und dann habe ich wieder vollkommen funktioniert, weil sie haben mich halt wieder so, ja, verhätschelt.
Ich weiß nicht, mit jemanden aus deinem Betreuerteam geredet und du hast dann einmal so, das Handschuhe anziehen war ein bisschen ein Thema. So, du hast dann die Handschuhe selber nochmal anzogen, weil du wolltest. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Du wolltest sie irgendwie so anzogen haben, wie du sie selber anziehst und nicht von einem anderen anzogen kriegen.
Ja. Also mir ist es ganz viel bewusst beim Helm aufsetzen. Also da von den Handschuhen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber so Stirnband und Helm, das ist ganz Dings, weil ich dann immer das Gefühl habe, es rutscht es mir in den Augen oder es ist zu hoch und. Also das, da ist mir schon bewusst, dass ich oft den Helm nochmal runtergegeben habe, das Stirnband selber gerichtet habe. Und ja, also da muss ich schrecklich sein. Also dass mir die manchmal wirklich da schießen wollen, das ist mir vollkommen klar. Ja. Also ich denke mir nämlich immer, so blöd das jetzt klingt, wenn ich dann einmal pflegebedürftig wäre im Altersheim, ja, die kriegen wenigstens Zeit dafür, aber die Crew kriegt wenigstens Zeit dafür und müssen das auch mitmachen.
Xandi, du hast uns ja anfangs schon darauf hingewiesen, dass deine Antworten oft ein bisschen länger ausfallen. Und jetzt haben wir fast die Zeit übersehen. Unser Vorschlag ist, wir machen uns jetzt einen Kaffee, eine kurze Pause. Und in der nächsten Episode machen wir dann einfach dort weiter, wo wir jetzt aufgehört haben.
Und aufgehört haben wir mitten im RAM 2017. Mein Vorschlag, das noch fertig zu machen, wurde, bin überstimmt worden.
Ja, der Strafskind, der wird meine Logarö, also fertig machen geht nicht.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten.
wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.